Karfreitag, Good Friday. So wird der Tag in vielen Teilen der Welt genannt, Good Friday, guter Freitag. Ein Mensch stirbt, kann das wirklich ein guter Freitag sein? Ich habe einen kurzen Artikel gelesen, wo Wissenschaftler sich einig sind, das kann gar kein guter Freitag sein. Was hat es damit auf sich? Wir denken heute Morgen, wir wurden schon gut hineingenommen durch das, was wir bisher auch gehört und erlebt haben, wurden gut mit hineingenommen in das, was an Karfreitag geschehen ist. Wir wollen über das Leiden und Sterben Jesu Christi nachdenken. Und ich glaube, ihr werdet es auch merken, die einzelnen Elemente des Gottesdienstes, der ganze Gottesdienst, kann es eigentlich gar nicht so richtig ausdrücken, was die Botschaft von Karfreitag eigentlich beinhaltet, die Dimension. Welche Bedeutung die Erlösungstat Jesu Christi zum einen für die ganze Menschheit hat, aber zum anderen eben auch für mich ganz persönlich hat. Wir haben eben dieses Lied Gethsemane gehört. Und wenn wir an den Leidensweg Christi denken, dann wissen wir, dass er kurz bevor er dann in Gethsemane gerungen hat im Gebet, dass er zusammen mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert hat. Und er hat das Brot gebrochen und er hat gesagt, das ist mein Leib, der für euch gebrochen ist. Er hat den Kelch verteilt und hat gesagt, dieser Kelch steht für mein Blut. Ja, dieses tut zu meinem Gedächtnis. Und kurz danach, nachdem er dieses Mahl mit den Jüngern gehabt hat, geht er dann eben nach Gethsemane und er fällt auf seine Knie, er betet, er ringt mit dem Vater und da heißt es dann, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dann heißt es weiter, er rang so heftig im Gebet, dass Schweiß wie Blutstropfen auf die Erde fielen. Aber in diesem Gebet hat er gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dann lesen wir davon, dass er gefangen genommen wird, dass er vor Pilatus gestellt wird, vor Herodes, vor den hohen Priestern, vor den hohen Rat, ja. Aber egal vor wem er steht, es wird keine Schuld an ihm gefunden. Pilatus sagt, ich zitiere aus Lukas 23, Vers 13, Pilatus aber rief die hohen Priester und die Oberen und das Volk zusammen. Also jetzt sind wirklich alle da, alle sind zusammengekommen. Lukas 23, Vers 13. Und dann Vers 14, und sprach zu ihnen, alle hören es. Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als einen, der das Volk aufwiegelt. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, derentwegen ihr ihn anklagt. Herodes auch nicht, denn er hat ihn uns zurückgesandt. Und siehe, er hat nichts getan, was den Tod verdient. Das ist das eigentliche Urteil. Das ist das, was Herodes rausgefunden hat, was Pilatus rausgefunden hat und was das ganze Volk gehört hat. Jesus ist unschuldig. Und dann lesen wir die Geschichte weiter, wie dann doch ein falsches Urteil gefällt wird, wie er verhöhnt wird, verspottet wird, ausgelacht wird, wie er ausgepeitscht wird, wie die Dornenkrone auf sein Haupt gesetzt wird, wie er dann sein Kreuz tragen muss und wie er dann letzten Endes ja auf Golgatha ankommt. Und jetzt auf Golgatha angekommen, ist es auch da eine absolut angespannte Atmosphäre. Was geht hier eigentlich vor sich? Auf der einen Seite das Urteil, er hat nichts getan. Auf der anderen Seite das Urteil oder der Schuldspruch auch des Volkes, kreuzige ihn. Eine gespannte Atmosphäre. Einige haben sicherlich ihn beweint. Vielleicht sich die Frage gestellt, ist er vielleicht doch gescheitert? Waren es doch vielleicht alles nur leere Worte? Einige haben den Kopf geschüttelt, waren vielleicht auch mit dieser Situation überfordert, waren überrumpelt. Ja, viele haben sich sicherlich die Frage gestellt, auf der einen Seite sagt er, ich bin der Sohn Gottes, das ist der Anspruch, aber was ist denn die Wirklichkeit? Die Wirklichkeit sieht eher schwach aus. Er ist noch nicht mal stark genug, um sein Kreuz zu tragen, er braucht Hilfe. Im Matthäusevangelium wird die Situation und die Stimmung beschrieben. Da heißt es zunächst in Matthäus 27, Vers 31. Matthäus 27, Vers 31. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und dann ab Vers 38 in Kapitel 27, und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken, die aber vorübergingen, und jetzt sehen wir diese Stimmung, die davor geherrscht hat, lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Dergleichen spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Das ist die Atmosphäre, in die Jesus hineingekreuzigt wurde. Ja, kurz eine Woche davor, haben wir an Palmsonntag noch dran gedacht, wurde er bejubelt. Und dann in Lukas 23, 33, und sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte. Und als sie kamen an die Stätte, die da Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Und an dieser Stelle tut sich jetzt für mich auch in der Vorbereitung eine ganz, ganz, ganz große Dimension auf, wo ich auf einmal ein Stück weit erkennen kann, wie das Herz Jesu ausgesehen hat, selbst in so einer Situation. Ja, das eigentliche Urteil, er ist unschuldig, sie rufen, kreuzige ihn. Und wie reagiert jetzt Jesus? Jetzt wird er ans Kreuz genagelt. Ja, muss man sich mal vorstellen, welch ein Leid, welch ein Schmerz. Und wie ist seine Reaktion? Wie spricht er über die Menschen, die ihn jetzt unschuldig ans Kreuz schlagen? Und hier sehen wir, Jesus sieht nicht nur das, was vor Augen ist, sondern er sieht ihr Herz, er sieht ihre Verblendung, er sieht, dass sie verloren sind in ihrer Verirrung, in ihrer Sünde. Und selbst in der schwersten Stunde seines Lebens ist ihm die Dimension dessen, was jetzt geschieht, voll bewusst. Und das erste Wort, das Jesus spricht, lesen wir in Lukas 23, Vers 34. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das hat mich imponiert. Was ist das Erste, an das Jesus denkt, sobald er am Kreuz hängt? Er denkt nicht zuallererst an die Mörder, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Er denkt nicht an die Soldaten, die ihn ausgepeitscht haben, die Leute, die da stehen und ihn auslachen. Er denkt auch nicht als Erstes an seine Mutter, an den Jüngern, der unter dem Kreuz steht. Das Erste, an den er denkt, was lesen wir da, ist der Vater. Das heißt, das Erste, was er tut in der schwersten Stunde seines Lebens, ist das Gebet, und das Gebet richtet sich an Vater, an den Vater. Und hier sehen wir schon die Dimension, es ging ihm nicht um die Umsetzung dessen, was er für gut und richtig hält, obwohl er und der Vater eins sind und letztendlich sich gemeinsam dafür entschieden haben, sondern es ging hier um seinen Vater. Und jetzt in der Abhängigkeit zum Vater, im Gebet an den Vater, bekommt er auf einmal eine Perspektive dessen, was hier vor sich geht. Und als Nächstes richtet er dann den Blick direkt auf die Menschen, die es am allernötigsten haben. Die, von denen er sagt, die nicht wissen, was sie eigentlich tun, dass sie tatsächlich den Sohn Gottes ans Kreuz nageln. Und sein erstes Gebetsanliegen sind seine Mörder, sind seine Feinde. Und hier sehen wir, bekommen wir einen kleinen Einblick in das Herz von Jesus Christus. Und das ist eigentlich eine Definition von dem, was Nächstenliebe eigentlich bedeutet. Jesus hat weiter gesehen als die Menschen, die um ihn herum waren. Er hat das Herz gesehen, er hat die Gottverlassenheit in ihren Herzen gesehen. Und jetzt hängt er am Kreuz und ist sich dessen bewusst und er weiß, das, was diese Menschen am dringendsten brauchen, ist Vergebung ihrer Schuld. Und das bringt er zum Vater und sagt, Vater, vergib ihnen. Sie brauchen Vergebung, sie brauchen ein neues, ein reines Herz. Und genau das ist die Botschaft. Deshalb Good Friday. Das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Christus in unserem Leben, damit er unser Leben neu macht. Wir brauchen Vergebung auch als Christen, damit wir immer wieder neu zu Jesus kommen können, weil auch wir als wiedergeborene Christen Dinge tun, von denen Jesus sicherlich sagen würde, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dieses Wort ist eine Botschaft an dich, egal in welcher Lebenssituation du stehst, und auch eine Botschaft an mich. Und die Frage, die sich daraus ergibt, lebe ich einen guten Freitag? Lebe ich aus der Vergebung? Lebe ich wirklich versöhnt oder reagiere ich bildlich gesprochen wie die Männer? Jesus ruft, Vater, vergib ihnen. Und was machen sie? Sie interessiert, die haben gar kein Interesse. Sie werfen das los um seine Kleider und verteilen es. Es hat keine Bedeutung für sie. Jesus betet um Versöhnung. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es Unversöhnlichkeit in unserem Leben. Ja, und da sind wir herausgefordert, auch an Karfreitag, darüber nachzudenken. Inwiefern lassen wir diese Unversöhnlichkeit zu oder inwiefern ist die Botschaft des Karfreitags, versöhnt zu leben, auch eine Botschaft, die wir leben wollen, die wir nicht nur theoretisch bejahen. Das zweite Wort, das Jesus ausruft, finden wir einige Verse später in Lukas 23. Jesus wird gekreuzigt mit zwei Verbrechern zur Rechten, zur Linken, die ihn beide anfangs geschmäht haben, aber jetzt hängen sie zusammen mit Jesus am Kreuz und jetzt geschieht eine Begegnung. Sie erleben, wie Jesus wirklich ist. Sie beobachten ihn und sie hören sicherlich auch das Gebet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie bekommen das mit. Und jetzt sagt der eine, gedenke an mich, Herr, wenn du in dein Reich kommst. Und jetzt lesen wir das zweite Wort, wo es heißt, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, hier gibt es zwei Männer mit zwei komplett unterschiedlichen Reaktionen. Heute genauso. Zwei Menschengruppen mit zwei komplett unterschiedlichen Reaktionen auf die Karfreitagsbotschaft, auf die Osterbotschaft. Ja, die einen erkennen tatsächlich ihre Sündhaftigkeit an und er ist in einer ausweglosen Situation, der Verbrecher, und er sieht ein, ich kann nicht anders, was habe ich denn noch zu verlieren? Und er gibt sein Leben an Christus und Christus macht sein Leben neu und gibt ihm eine Verheißung. Und auf der anderen Seite der Mann, der genau dasselbe mitbekommt, genau dieselben Worte hört, genauso nah an Jesus dran ist, der aber in seinem Herzen keine Bereitschaft hat, auf dieses Angebot Jesu einzugehen. Ja, was hat ihn denn daran gehindert? Ja, er hängt doch schon am Kreuz. Er weiß doch, ein paar Minuten später ist er tot. Und trotzdem trifft er keine Entscheidung von Jesus, obwohl er genug Informationen hat, um eine Entscheidung zu treffen. Und wie oft erleben wir genau dieselbe Reaktion? Wir kennen das Angebot Christi. Wir wissen um das Versöhnungsangebot Jesu, um das Vergebungsangebot Bescheid. Und trotzdem treffen wir eine ganz bewusste Entscheidung, losgelöst von Gott unser Leben zu leben. Wir treffen nie die Entscheidung für Christus oder selbst als Menschen, die schon mal die Entscheidung getroffen haben, entscheiden wir uns für ein Leben, das Gott nicht wirklich mit einbezieht. Und der andere erkennt, ich kann mich nicht mehr selbst retten. Das geht nicht. Ich brauche Gnade in meinem Leben. Und dort erlebt er, was es bedeutet, wenn das Leben durch Christus, durch den Glauben neu wird. Ja, und auch das wird hier so deutlich, es gibt für Gott keine unpassende Zeit, es gibt keine zu große Sünde, es gibt keine unmöglichen Fälle. Ja, wenn Jesus diesem Menschen Vergebung schenkt, wie viel mehr gilt das Angebot auch uns allen, die wir heute hier sind. Ja, der Verbrecher, er nennt ihn Herr, dass es zeigt, dass er ihm glaubt, dass er ihm vertraut. Und dann geschieht genau das, was hier beschrieben wird. Er sagt, Jesus antwortet, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, er vertröstet ihn nicht, er gibt ihm nicht irgendwie eine vage Hoffnung. Ja, schauen wir mal, ob es im Endeffekt noch reicht, streng dich noch an, ein guter Mensch zu sein, die nächsten Minuten hier am Kreuz. Nein, ab heute ist alles anders, du wirst mit mir im Paradies sein. Beide Männer am Kreuz sind letztendlich gestorben. Aber der Tod, das war ein himmelweiter Unterschied. Ja, der eine vielleicht mit Rachegedanken, mit Frust, mit Sünde, mit Bitterkeit. Und der andere mit Frieden im Herzen, versöhnt mit Gott, mit einer begründeten Hoffnung, weil er einfach nur ein Geschenk angenommen hat. Manchmal ist die Botschaft zu einfach, um wahr zu sein. Ja, wir wollen selber noch so viel dazugeben, aber es ist ein Geschenk. Das dritte Wort Jesu am Kreuz finden wir in Johannes 19. Jesus wird sicherlich immer noch verhöhnt, verspottet. Und wie reagiert er jetzt auf diesen Hohn, auf den Spott? Es heißt in Johannes, als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Ich habe mir die Frage gestellt, was muss im Herzen der Mutter vor sich gegangen sein, das mitzuerleben? Ja, diesen ganzen Prozess der Peinigung, der Erniedrigung, wie wehgetan muss es ihr haben? Ich glaube, sie hat die Kreuzigung intensiver erlebt als alle Menschen, die da anwesend waren. Eine viel tiefere Dimension. Sie hat diesen Jesus zur Welt gebracht, der vom Heiligen Geist gezeugt war. Ja, sicherlich auch für sie die größte Stunde der Not. Aber was sehen wir auch genauso? Wir sehen genauso auch bezogen auf unser Leben, an Jesus zu glauben, Jesus nachzufolgen, bedeutet einen Preis zu zahlen. Es ist auf der einen Seite ist es ein Geschenk, aber auf der anderen Seite bedeutet Nachfolge für die Mutter Jesu Leid, Trauer, Schmerz, Tränen, Anfeindungen, Schmach und vieles mehr. Das bedeutete es für sie und das hat sie hier erlebt. Aber was bedeutete es genauso auch für sie? Es bedeutete genauso auch Vergebung der Schuld, Frieden mit Gott, Vorfreude auf ein Wiedersehen mit ihrem Herrn und Heiland. Ja, wir haben in Jesus Christus wirklich einen Gott, der nicht weit weg ist, der selbst in der schwersten Stunde der Not den Blick für den Einzelnen hat, den Blick für dein Leben, für deine Situation, für deine Schmerzen, für deine Tränen, für dein Leid hat. Und er möchte genauso auch an diesem Karfreitag in dein Leben hineinsprechen und er möchte dir Trost zusprechen und dir sagen, ja, ich kenne dein Leid. Ich hänge schuldlos am Kreuz und ich habe gute Gedanken über dein Leben. Trau mir zu, dass ich dir wirklich helfen kann. Das ist die Botschaft, die sich dahinter verbirgt. Das ist die Prinzipien, die wir da ableiten können. Ja, Jesus zeigt, die Mutter ist ihm nicht egal. Die ganzen Menschen, die um ihn herumstehen, für die hat er ja schon gebetet, sie sind ihm nicht egal. Wie reagieren wir auf dieses Liebesangebot unseres Herrn? Und hier wieder dieser Einblick und dieser andere Aspekt des Herzens Jesu. Ja, er sieht, er betet für die Mörder, er betet für die Verbrecher und er kümmert sich um seine Liebsten, ja, die auch an ihn glauben. Und vielleicht ist das auch eine Botschaft des Karfreitags für unser Leben, für mein, für dein Leben. Ja, vielleicht gibt es Menschen, die genau diesen Aspekt der Karfreitagsbotschaft in ihrem Leben brauchen, dass sie gesehen werden wollen, dass wir für sie da sind und ihnen Worte Jesu zusprechen, Verheißungsworte, Ermutigungsworte Jesu. Das vierte Wort Jesu am Kreuz finden wir in Matthäus 27. Da heißt es, und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also Gott selbst, wahrer Gott, wahrer Mensch, ruft hier solche Worte aus. Eigentlich, wenn man das liest, das sind für mich schreckliche Worte. Wenn jemand so etwas ausruft in seinem Leben, dann ist das ein ganz starkes Warnsignal, da ist eine ganz große Notsituation. Und er ruft diese schrecklichen Worte aus, aber auf der anderen Seite endlich jemand, der sich um die eigentlichen Probleme kümmert, um das eigentliche Sündenproblem kümmert. Ja, Verlassenheit ist ja eines der ganz schlimmen Empfindungen, die es in unserem Leben gibt. Ja, der verlassen wird, der empfindet Einsamkeit, Verlassenheit, Hilflosigkeit. Er weiß gar nicht, wohin. Wer kann ihm in seiner Verlassenheit irgendwie beistehen? Er ist einfach nur einsam. Und das, was Jesus jetzt in dieser Situation erlebt, ist eine unglaubliche Steigerung dessen, was er bis hierher erlebt hat. Das andere, das waren Schmerzen, die Menschen ihm zugefügt haben, verhöhnt, die Dornenkrone, das Auspeitschen. Aber was er hier sagt, ist: mein Gott, warum hast du Gott, mich verlassen? Also Gott wendet sich ab, weil Jesus Christus die Sünden der Welt auf sich nimmt. Und der Vater, er kann es nicht mit ansehen. Und auf einmal erlebt Jesus Christus das Unglaubliche als wahrer Gott und als wahrer Mensch. Also die größte Dramatik, die deutlichste Zuspitzung und Dramatik der ganzen Menschheitsgeschichte. Ja, in wenigen Augenblicken stirbt der Sohn Gottes, der Gottmensch, Jesus Christus, für die Menschen. Ja, der Lohn der Sünde ist der Tod, heißt es in Römer 3. Ja, Tod bedeutet so viel wie Trennung. Und wegen der Sünde erlebt Jesus Christus genau das. Er erlebt jetzt die Trennung von seinem Vater. Und er erlebt sie, und wir können uns nicht vorstellen, wie tief dieser Schmerz in Christus vorhanden war. Eine Tiefe von Einsamkeit, eine Tiefe von Verlassenheit. Und diese Einsamkeit, die erlebt Jesus jetzt für einige Stunden, damit wir, die wir heute hier sind, diese Einsamkeit nicht für alle Zeit erleben müssen. Und das zeigt uns einen weiteren Aspekt des Herzens Jesu. Ja, er nimmt diese Verlassenheit in Kauf, damit wir nicht von Gott verlassen sein müssen. Ein fünftes Wort Jesu am Kreuz. Da heißt es in Johannes 19, 28, danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: mich dürstet. Und für mich ein absolut ermutigender Vers. Ja, der Glaube an Jesus Christus ist kein Sprung ins kalte Wasser, wo man nicht weiß, was auf einen zukommt. Sondern selbst dort am Kreuz ist sich Jesus dieser Dimension bewusst und er gibt darauf Acht, dass alles genauso eintrifft, wie es im Vorfeld auch von den Propheten angekündigt wurde. Ja, wie es verheißen wurde. Ja, und damit sagt er letztendlich ja auch aus, damit die Schrift erfüllt würde: ihr könnt den Worten des Alten Testaments, der Propheten, vertrauen. Es gibt die Erfüllung. Ich bin die Erfüllung. Er sagt genauso damit aus: all das, was noch aussteht, es wird erfüllt werden. Ich stehe mit meiner Person dafür ein. Ja, Jesus, und das ist auch ein Aspekt der Karfreitagsbotschaft, hat eine tiefe Hingabe an die Heilige Schrift. Und er tut alles, damit sein Wort erfüllt wird. Und hier erleben wir, dass er sagt: mich dürstet. Und auf den ersten Blick hat es mich ein Stück weit irritiert. Warum hat er auf einmal Durst? Hat er keine anderen Probleme? Er nimmt gerade die ganze Schuld der ganzen Welt auf sich und er sagt: mich dürstet. Ich glaube nicht, dass es Jesus in dieser schwersten Stunde darum ging, dass er einfach einen Schluck Wasser trinken wollte. Sondern ich glaube, dass dieser Durst dafür steht, dass er Durst hatte nach der Gemeinschaft mit dem Vater, der sich eben abgewandt hat von ihm. Ja, und das ist ein Durst, den, denke ich, auch wir Menschen in uns tragen. Und wo es in Johannes heißt, dass derjenige, der von dem Wasser trinkt, das Jesus gibt, dass ihn nimmer mehr dürsten wird. Ja, Jesus redet hier von einem Wasser, das in Zeit und Ewigkeit wirklich satt macht. Ja, etwas später heißt es: wer an Jesus Christus glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Der Durst wird gestillt. Gemeinschaft mit Gott ist möglich durch die Versöhnung mit Christus. Und das ist auch ein Aspekt der Karfreitagsbotschaft. Wir haben heutzutage Durst nach so vielen Dingen in unserem Leben. Aber spüren wir auch diesen Durst nach der Gemeinschaft mit Gott? Können wir sagen, wie Jesus am Kreuz: mich dürstet. Ja, ich brauche den Vater an meiner Seite. Ja, ich brauche Gott in meinem Leben. Und ich hoffe, dass wir diese tiefe Sehnsucht in unserem Herzen tragen und nicht gleichgültig auch von hier nach Hause gehen. Das sechste Wort Jesu am Kreuz lesen wir in Johannes 19, wo es heißt, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Ja, das heißt, er nimmt die Schuld auf sich, das, was er am meisten verachtet hat, und er ruft es dann hinaus, es ist vollbracht. Wir können diesem Werk nichts mehr hinzutun. Er hat alles getan, es ist vollbracht. Jetzt geht es darum, sich dieses Geschenk nur noch schenken zu lassen, um jetzt aus der Gnade zu leben, ohne hinzutun dessen, was wir meinen, hinzutun zu können, um das Heil zu erwirken. Ja, Jesus Christus kam mit einer Mission auf diese Erde, um das Heil zu erwirken. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo er sagt, ja, es ist zu Ende gebracht, es ist vollbracht, die Sündenschuld ist bezahlt. Und das weiß er, dass dieser entscheidende Punkt erreicht ist. Und durch die Auferstehung wird dann alles noch besiegelt. Ja? Und das ist hier der Unterschied zu so vielen anderen Religionen, zu so vielen anderen Sichtweisen über irgendeinen Gott, wo man meint, bestimmte Dinge leisten zu müssen. Hier sehen wir, Christus hat alles getan. Und ich kann heute, oder wir, wenn wir an Christus glauben, können heute dasselbe ausrufen, wie Jesus ausgerufen hat. Wir können dem einstimmen und sagen, es ist vollbracht. Den Ansprüchen Gottes sind volle Genüge getan, in Christus. Und jetzt gilt es, aus der Gnade das Leben zu leben. Allein aus der Gnade, aus einer Liebesbeziehung zum Herrn. Und das siebte und letzte Wort Jesu am Kreuz lesen wir in Lukas 23, wo er sagt, und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Ich finde es bemerkenswert, dass er gerade diese Worte als letztes ausspricht. Das erste Wort, das er gesagt hat, war an den Vater gerichtet. Das letzte Wort ist an den Vater gerichtet. Und hier schließt sich letzten Endes ein Kreis. Er ist vom Vater ausgegangen, um die Erlösung zu erwirken. Und hier befiehlt er sich dem Vater an. Und es wird deutlich, für mich ganz deutlich, trotz des Leidens, trotz des Sterbens, behält Jesus in allem die absolute Kontrolle oder Gott die absolute Kontrolle. Er entscheidet sich bewusst für diesen Weg, er geht diesen Weg, aber dieser Weg ist gepflastert, gekennzeichnet von Vertrauen, von einer tiefen Abhängigkeit zum Vater, mit einer tiefen Gemeinschaft zum Vater. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit Anwendung der Karfreitagsbotschaft für unser Leben. Ja, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Ja, wem befehlen wir unseren Geist an, immer wieder neu? Wer ist der, dem wir zutrauen, dass er trotz der Lebenssituationen Kontrolle behält über unser Leben? Und ich wünschte uns, dass wir auch da mit einstimmen und sagen können, wie Jesus, dass wir uns immer wieder ihm anbefehlen, dem Vater anbefehlen, Gott als dreieinigen Gott anbefehlen. Jesus Christus, ganz Gott, ganz Mensch, stirbt für dich, für mich. Michi hat den Vers am Anfang gelesen, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Wir gehen jetzt direkt zum Abendmahl über. Und ich wünsche, dass uns diese Aspekte der Karfreitagsbotschaft vor Augen sind. Dass wir ein Stück über das Herz Jesu nachdenken, über die große, über die tiefe Liebe Jesu, die wir eben so schön in dem Lied besungen haben, über den Weg von Gethsemane auf Golgatha bis hin zur Auferstehung, und dass wir es wirklich an unser Herz lassen und dass wir auch da in die Gemeinschaft mit Gott hineingehen und ihn erleben, auch durch das Abendmahl. Amen.